man hat echt das, oft das Gefühl, das ist aus einer anderen Zeit, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber dieser Konsum von Wildtieren, er verschiebt sich immer wieder, aber leider hat er immer noch nicht ganz aufgehört.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Heute sprechen wir mal über ein Thema, das bei vielen von unseren bisherigen Themen schon immer mal wieder eine Rolle gespielt hat. Also ihr habt es sicherlich schon gehört. Heute geht es um Artenschutz.
Genau, alles hängt mit allem zusammen, wie ihr wisst. Und wie wir mit unserer Erde umgehen, hat eben drastische Einflüsse auf alle anderen Lebewesen, mit denen wir diese teilen. Aber natürlich schaden wir wilden Tieren auch oft ganz direkt, indem wir sie tatsächlich jagen, eingesperrt zur Schau stellen oder mit ihnen auf dubiosen Märkten handeln.
Ja, heute geht's also mal darum, warum Wildtiere wirklich unbedingt unseren Schutz brauchen und wie wir ihnen so ganz konkret dann auch helfen können. Dazu sprechen wir mit einer der Mitgründerinnen von Pro Wildlife. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Julia
und Jana. Ja, dass wir Menschen mit Abstand die dominanteste Spezies auf der Erde sind, das wissen wir wohl alle. Trotzdem muss ich sagen, sind die konkreten Zahlen nochmal erschreckend. Wir Menschen machen nämlich laut der weltweit ersten Biomassebilanz von 2018 nur 0,01% der Biomasse aller Lebewesen aus. Allein Viren, glaube ich, sind dreimal so schwer oder so umfangreich wie wir sozusagen. Aber wir haben trotzdem es irgendwie geschafft, 83% aller wilden Säugetiere an Land und 80% aller Meeressäuger verschwinden zu lassen. Durch Jagd natürlich, Wale sind da immer ein sehr extremes Beispiel, aber auch genügend andere Elefanten etc. Aber eben auch durch unsere Landwirtschaft zum Beispiel oder die industrielle Revolution und noch einiges anderes. Und natürlich auch, nie zu vergessen, die exzessive Züchtung von Nutztieren. Mhm. Auch da, wenn man sich mal wieder die Biomasse anguckt, machen wilde Säugetiere nur 4% aus, Menschen und Nutztiere die restlichen 96. Also das finde ich schon Wahnsinn. Mhm. Ein völliges Ungleichgewicht, gegen das wir wirklich dringend etwas unternehmen müssen.
Ja, total. Und jetzt richten wir mal den Fokus auf Deutschland. Und ehrlicherweise, wenn wir uns da mal konkret die Zahlen anschauen, dann sieht es jetzt nicht unbedingt besser aus. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, erst kürzlich ist der Faktencheck Artenvielfalt erschienen. Der hat bis dato wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Er ist nämlich eigentlich der umfassendste Bericht aller Zeiten zum Zustand der deutschen Biodiversität. Ganz konkret sind hier rund 30.000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in Deutschland erfasst. Von denen ist ein Drittel stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Die Tendenz ist weiter steigend, was schon auch wieder erschreckend ist, finde ich. Rund 3% unserer Arten sind bereits ausgestorben. Und dazu kommt noch, dass etwa 60% der untersuchten Lebensräume in einem unzureichenden oder schlechten Zustand ist. Also da muss dringend was passieren.
Genau. Man muss dazu sagen, die Biodiversitätsforschung hat auch durchaus Lücken. Also ich glaube, 70-80% dieser Daten stammen auch von Freiwilligen. Wir haben da in unserer Citizen Science Folge immer drüber gesprochen. Ja. Natürlich kann man auch sagen, hier, wenn in der und der Region einfach wahnsinnig viele Vogelfans unterwegs sind und die halt hier besonders viel zählen, ist das natürlich nicht immer ganz akkurat sozusagen für das ganze Bundesland oder wie auch immer zutreffend. Dementsprechend bisschen Vorsicht zu genießen, könnte vielleicht ein bisschen besser sein, könnte aber auch noch deutlich schlimmer sein. Wir wissen es tatsächlich einfach nicht.
Aber so von der Tendenz, finde ich, kriegt man ja doch gewissen Eindruck, auch durch diese Studie.
Auf jeden Fall. Der Verlust und die Gefährdung dieser Arten haben vor allem die üblichen Gründe, die wir ja auch schon oft thematisiert haben. Also intensiver Einsatz von Pestiziden und Dünger in der Landwirtschaft, entwässerte Moore und Auen, immer mehr versiegelte Flächen, Extremwetter durch den Klimawandel, also Hitze, Trockenheit und so weiter, mit denen sehr, sehr nischig angepasste Tiere halt eben auch nicht umgehen können und so weiter. Und natürlich braucht es in diesem Zuge einfach weitreichende Artenschutzgesetze und am besten auch verbindliche globale Vereinbarungen, zum Beispiel dem Einsatz von Pestiziden, zur Renaturierung und so weiter. Aber auch, muss man sagen, unser Potenzial als BürgerInnen ist nicht zu unterschätzen. Denn mal Fun Fact, die Fläche aller privaten Gärten in Deutschland ist zum Beispiel etwa halb so groß wie die Fläche all unserer Naturschutzgebiete. Also das ist eine ganz schön große Fläche, auf der wir ziemlich viel beitragen können. Und wie ihr da Wildtieren ein Zuhause bieten könnt, das haben wir zum Beispiel mal in Folge 34 mit unserer Gartenredakteurin Angelika besprochen. Also hört da sehr gerne rein. Kurze Version, Schotter ist nicht die Lösung, sondern lieber möglichst unaufgeräumt.
Nehmt bitte Abstand von Vorgärten des Grauens, wie sie genau im Internet so kursieren.
Und warum Biodiversität überhaupt so essentiell wichtig für uns alle ist, abgesehen davon, dass hoffentlich die meisten von uns nicht wollen, dass noch viel mehr Arten aussterben und wir noch viel mehr Tiere verlieren. Es geht natürlich auch sehr, sehr viel um Ökosystemleistungen. Also ihr wisst, sauberes Wasser, saubere Luft, nährstoffreiche Böden, die tatsächlich noch Essen produzieren und so weiter. Wenn ihr da ein bisschen tiefer einsteigen wollt, dann könnt ihr auch mal in Folge 59 reinhören. Da haben wir mit der Biologin Frauke Fischer zu dem ganzen Thema gesprochen.
Ja, jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Interview, denn da wollen wir mal wieder den Blick weiten, also über den deutschen Tellerrand nochmal hinausschauen. Und daher, wir haben es schon angekündigt, haben wir uns eine Biologin und Mitgründerin von Pro Wildlife eingeladen, nämlich Daniela Freier. Sie engagiert sich in dieser Artenschutzorganisation für gefährdete Wildtiere und berichtet uns jetzt ein bisschen intensiver von ihrer Arbeit. Ja, dann sagen wir an der Stelle erstmal hallo, liebe Daniela. Schön, dass du bei uns im Grünland bist und uns heute ein bisschen was erzählst, so über den Artenschutz an sich und natürlich über Pro Wildlife. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
Ja, wir sind schon ganz gespannt und würden direkt mal bei dir starten. Wie bist du eigentlich zum Artenschutz gekommen und wie kam es denn, dass du ihn dann schließlich sogar zu deinem Beruf gemacht hast und eben Pro Wildlife mitgegründet hast? Magst du das einmal für uns so ein bisschen nachzeichnen?
Ja, ich habe Pro Wildlife vor 25 Jahren zusammen mit Freunden, die auch im Naturschutz aktiv waren und Tierärzten und Biologen gegründet. Und eines der Erweckungserlebnisse für mich war, in deutsche Zoogeschäfte zu gehen und insbesondere auch sogenannte Tierbörsen. Das kann man sich vorstellen wie einen riesigen Jahrmarkt, auf dem in kleinen Käfigen und Schachteln exotische Wildtiere aus allen Teilen der Erde verkauft werden, einfach an Privatleute. Da sind auch Giftschlangen dabei, da waren kleine Affen dabei, Gürteltiere, alles, was man sich nur vorstellen kann, völlig unreguliert in einer großen Halle, einfach eben meistbietend verkauft.
Wo findet man solche Märkte?
Leider gibt es diese Börse immer noch. Heute werden ganz überwiegend Reptilien und Amphibien dort verkauft für private Tierhalter. Das ist in Nordrhein-Westfalen. In Hamm gibt es eben Europas größte Reptilienbörse, die uns auch ein großer Dorn im Auge ist, weil dort eben sehr viele bedrohte Tierarten auch angeboten werden.
Mhm.
Und das war jetzt einer der Anlässe für mich und auch eine meiner Mitbegründerinnen und Kolleginnen zu sagen, wir müssen dem ein Ende setzen, weil wir natürlich auch festgestellt haben, dass diese Tiere häufig in freier Natur eingefangen werden, um den deutschen Markt zu bedienen. Und uns damit ganz klar der Zusammenhang bewusst geworden ist, den einfach deutsche Konsumenten auch für den Artenschutz bzw. die Ausbeutung von Arten spielen.
Mhm.
Weiteres negatives Erlebnis war dann die Teilnahme auf einer Artenschutzkonferenz vor über 25 Jahren, wo ich das Glück hatte, teilnehmen zu können. Und der Schutz von Elefanten wurde dort aufgehoben, damit drei Länder Elfenbein verkaufen konnte. Und der Schutz von Elefanten war mir letztendlich seit meiner Kindheit ein Anliegen. Und das war etwas, wo ich mich unbedingt engagieren wollte, Elefanten wieder strenger zu schützen.
Mhm. Ja, ich glaube, jeder, der auch diese Tiere mal in freier Wildbahn erlebt hat, kann das irgendwie nachvollziehen, wie majestätisch und wie zugewandt die einem da auch vorkommen und warum einfach diese Tiere unbedingt geschützt werden müssen. Jetzt hast du natürlich schon einige Arten angesprochen und da möchte ich nochmal so ein bisschen konkreter reingehen. Wie kommt es denn aber jetzt, dass ihr euch auch in eurer Arbeit insbesondere so auf Wildtiere entlegeneren Gebieten der Erde mit fokussiert? Muss oder soll Artenschutz nicht auch so vor der Haustür praktiziert werden? Oder ist es eigentlich genau diese Verbindung, wie du sagst, weil diese Tiere bei uns ja teilweise dann in Umlauf geraten, in den Handel kommen?
Ja, genau. Es ist für uns genau diese Verbindung. Man muss sagen, natürlich ist der Artenschutz vor der eigenen Haustür auch extrem wichtig. Allerdings gibt es da und gab es auch damals schon viele Organisationen in Deutschland, auch viele Ehrenamtliche, die sich dafür engagieren. Wir haben allerdings eine Lücke gesehen eben in diesem internationalen Artenschutz. Es gab keinen Verein, der sich dafür stark gemacht hätte, diesen Handel von exotischen Tieren nach Deutschland eben zu stoppen oder diese Ausbeutung aufzuzeigen. Und das ist eben etwas, wofür wir uns dann oder wogegen wir uns dann verschrieben haben.
Jetzt fahrt ihr ja mit dem Verein sozusagen ein bisschen zweigleisig. Also zum einen macht ihr politische Arbeit und zum anderen Hilfe vor Ort, also wo diese Wildtiere eben im besten Fall noch in freier Wildbahn leben. Kannst du das ein bisschen umreißen, was dahinter steckt oder vielleicht ein paar Beispiele geben?
Ja, zum einen haben wir festgestellt, dass natürlich dieser gesetzliche Schutz von Tieren und auch von Lebensräumen ist letztendlich das A und O. Wenn die Jagd oder auch der Fang der Tiere für den Handel zum Beispiel weiter erlaubt ist, dann ist das natürlich ganz gravierend und trägt einfach zum Rückgang der Bestände bei. Also haben wir angefangen, uns für bessere Schutzgesetze international, aber auch in Europa und auch in Deutschland einzusetzen. Und zum anderen muss man natürlich immer mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten. Wir unterstützen verschiedene Schutzprojekte in afrikanischen Ländern, aber auch in Indonesien zum Beispiel für Orang-Utans und andere Affenarten, um dort Tiere auch vor Ort zu schützen, Tiere, die im illegalen Wildtierhandel sind, zu helfen, dass die beschlagnahmt werden, dass die gesund gepflegt werden und im Idealfall auch wieder in die freie Natur ausgewildert werden und da wieder einen Beitrag zum Erhalt der Art spielen können.
Wie ist da so das Angebot sozusagen? Also sag mal, ich finde jetzt irgendwo unzählige Tiere in Not. Gibt es da überhaupt genügend Auffangstationen zum Beispiel, wo man die hinbringen kann? Oder ist das auch ein großes Problem, dass die Kapazitäten eigentlich gar nicht gegeben sind?
Das ist ein Riesenproblem, dass es nicht genug Kapazitäten gibt, um solche geretteten und beschlagenen, oft verletzten Tiere unterzubringen. Es gibt nur sehr wenige Auffangstationen und manche haben auch einfach nicht genug Platz. Gutes Beispiel sind Affen, wo sehr viele aus der privaten Tierhaltung auch in Afrika beschlagnahmt werden oder Tiere, die eben in den Handel gehen sollen, dann beschlagnahmt werden, für die man dann gar nicht genug Unterbringungsmöglichkeiten hat. Es gibt auch Tiere, die man sehr gut wieder in die Natur entlassen kann. Ein Beispiel sind Graupapageien in Afrika, wo wir schon öfter helfen konnten, die wieder in die Natur zu entlassen. Das funktioniert sehr gut. Auch kleinere Äffchen zum Beispiel in Indonesien gibt es die Plumploris, die konnten auch sehr erfolgreich können, die wieder in die Natur entlassen werden. Aber dann gibt es auch die Tiere, die gar nicht wieder zurück können in die Natur, weil sie einfach schwer betroffen sind, krank sind, gepflegt werden müssen oder weil diese Arten einfach nur schwer wieder auszuwildern sind. Also da sind jetzt die Menschenaffen ein Beispiel und die müssen natürlich lebenslang auch mit Hilfe von Unterstützern versorgt werden. Und da wird dann natürlich der Platz irgendwann knapp.
Mhm. Ich meine, selbst wenn sie perspektivisch ausgewildert werden können, jetzt zum Beispiel bei Orang-Utans, wenn man da jetzt ein Baby irgendwo findet, ein verwaistes, dann dauert es ja auch einfach viele, viele Jahre, bis man denen so ungefähr beigebracht hat, wie sie sich in der freien Wildbahn irgendwie zurechtfinden können. Also selbst wenn man sagt, okay, wir können sie am Ende hoffentlich auswildern, müssen sie erstmal viele Jahre in diesen Stationen dann trotzdem verbleiben, oder?
Ganz genau, also das ist natürlich bei so höher entwickelten Säugetierarten wie eben Menschenaffen, aber auch Elefanten, die brauchen natürlich sehr lange, bis sie soweit sind. Die werden meistens als kleine Babys, Waisenkinder beschlagnahmt und können sich erst zum Beispiel die Elefanten im Alter von mehreren Jahren dann wieder zurück auf den Weg in die freie Natur machen.
Ich komme vielleicht mal dazu, diese Unterbringungen noch mal so ein bisschen konkreter zu hinterfragen, ja. Denn es gibt ja durchaus auch Wildtiere, ja, so in, sag ich mal, Tourismusattraktionen eingebunden, in einem Zirkus oder in einem Zoo. Das sind ja keine geeigneten Unterbringungen, Lebensräume für diese Tiere, ja. Also wie setzt ihr da die Schwerpunkte eurer Arbeit? Welche konkreten Ziele habt ihr da beispielsweise? Und wie steht ihr vielleicht auch zu diesem Argument zu sagen, naja, auch Zoos leisten ja ihren Beitrag zum Artenschutz oder erlegen sich das sozusagen selbst auf?
Ja, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Tatsächlich gibt es gerade im Ausland auch viele Einrichtungen, die sich als Auffangstationen, Rettungsstationen für Tiere ausgeben, letztendlich aber nur der Unterhaltungsindustrie dienen, also tatsächlich Eintrittsgelder dafür verlangen, dass die Menschen die Tiere dort sehen können, dass Shows mit ihnen vorgeführt werden, dass die Tiere zum Beispiel sogar gestreichelt werden können oder ihnen Milchflaschen gegeben können. Also da geht es nur ums Geschäft. Und das ist für Touristen oft gar nicht so einfach zu unterscheiden. Ist das jetzt hier, dient das dem Tier- und Artenschutz oder ist das der pure Mammon, um den es hier geht? Das ist tatsächlich ganz schön schwierig. Also wir unterstützen nur Einrichtungen, die keine Eintrittsgelder für die zur Schaustellung nehmen. Natürlich freuen die sich auch für Spendenunterstützung, die Tiere aber auch nicht züchten, die keine Shows machen, wo wirklich das Tier und dessen Schutz und idealerweise eben die Auswilderung in die Natur im Vordergrund stehen. Da muss man aber tatsächlich nochmal unterscheiden, eben solche Einrichtungen gibt es in Deutschland, sage ich jetzt mal, wenig. Allerdings sehen wir auch da die Arbeit von Zoos und Zirkussen kritisch. Also in Zirkussen haben Wildtiere nach unserer Ansicht und auch und der von allen anderen Tierschutzorganisationen nichts zu suchen, weil sie wirklich ein unwürdiges Leben führen, ihre natürlichen Verhaltensweisen nicht ausleben können. In Zoos ist die Situation nicht ganz so schlimm, sehen wir aber aus verschiedenen Gründen auch kritisch, weil tatsächlich die Käfige oder Gehege viel zu klein sind, auch die Tiere auch hier ihre natürlichen Verhaltensweisen nicht ausleben können, weil gezüchtet wird, um niedliche Tierbabys zu haben, die man dann der Öffentlichkeit zeigen kann, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass dann auch da natürlich durch die Zucht der Platz eng wird und man nicht weiß, wohin dann mit den Tieren. Und es dann dazu kommt, dass Zoos sagen, sie müssen Tiere töten, was natürlich nicht tierschutzgerecht ist, oder sie auch an andere Einrichtungen abgeben, die problematisch sind, wie wiederum Zirkusse oder auch Tierversuchslabors, was zum Beispiel vor kurzem in Deutschland mit Pavianen passiert ist.
Ja, schrecklich.
Wie Julia sagt, es wird aber natürlich trotzdem immer oder sehr oft auf jeden Fall dieses Artenschutzargument gebracht beim Thema Zoos. Ich weiß auch immer noch nicht so genau, wie ich zu diesem ganzen Thema stehe. Ich habe auch sehr, sehr viel dazu schon gehört. Aber ich meine, gewisse Tierarten, wenn man sich zum Beispiel den Wisent anguckt, also den europäischen Bison, der wurde ja, glaube ich, quasi nur so ziemlich vor dem kompletten Aussterben bewahrt, weil es eben ein paar Exemplare in Zoos noch gab, mit denen weitergezüchtet wurde. Gibt es da aber tatsächlich einige mehr Beispiele? Also, dass die Zoos wirklich so einen großen Beitrag zum Artenschutz leisten? Oder wie ist da so eure Einschätzung?
Ja, nach unserer Einschätzung wird dieses Argument sehr aufgebauscht, um eben eine Rechtfertigung für die Haltung von Wildtieren zu liefern. Tatsächlich wurden nur sehr wenige Tiere, die in Zoos gehalten würden, wieder in freie Natur ausgewildert. Es werden hunderte Arten gehalten, aber nur ein winziger Bruchteil davon wird wirklich wieder in die Natur ausgewildert. Und auch die Zucht in den Zoos findet ja nicht statt, letztendlich um Tiere wie Elefanten, Affen, Delfine, Schimpansen wieder in die freie Natur zu bringen, sondern letztendlich als reiner Selbstzweck. Also die Tiere werden dort gezüchtet, um eben die Zoopopulation zu erhalten, nicht um sie wieder in die Wildnis zurückzubringen.
Ja, dann gibt es natürlich immer noch dieses Bildungsargument, ne, dass die Menschen vielleicht diese Tiere mehr schützen wollen, wenn sie sie mal live gesehen haben. Aber wie du sagst, dadurch, dass sie natürlich in den seltensten Fällen artgerecht gehalten werden, so inwiefern es überhaupt möglich ist bei den allermeisten Tierarten in einem Zoo auf so begrenztem Raum, ist ja auch immer die Frage, hat man jetzt so viel davon, da zum Beispiel einen Eisbären zu sehen, der irgendwie depressiv auf einem Betonblock hockt oder sowas? Ist es da nicht eigentlich schöner, sich eine gute Dokumentation anzugucken über den Eisbären in seinem noch halbwegs erhaltenen Lebensraum, wo er sich wirklich ganz atypisch verhält? Also ich bin auch immer so ein bisschen, muss man den wirklich live gesehen haben, um ihn zu respektieren?
Ja, also tatsächlich wird in den Zoos zum Teil auch ein völlig falsches Bild von den Tieren vermittelt. Also der Eisbär ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, der dann hier auf Betonflächen sein Dasein fristet und nicht auf Eisschollen natürlich seinen normalen Jagdtrieb und seinem Wanderverhalten überhaupt nicht ausleben kann. Sehr viel kriegt man ja in Zoos auch dieses sogenannte stereotype Verhalten. Also es sind so Verhaltensstörungen, wo die Tiere immer gleichförmige Bewegungen ausführen. Solche Verhaltensweisen kriegt man viel zu sehen, aber nicht das normale Verhalten von Tieren, sodass man wirklich ein falsches Bild kriegt. Es gibt ein schönes Beispiel, was ich gerade kennengelernt habe von einer belgischen Tierschutzorganisation, die da jetzt ein Modellprojekt gestartet hat, das sie Zoo der Zukunft nennt, wo eben mit Virtual Reality Brillen den Besuchern Tiere ganz nah kommen. Also die setzt man auf und hat dann ganz intensive Erlebnisse, auch natürlich mit Geräusch. Man kann die Tiere quasi aus nächster Nähe sehen. Das haben die gestartet und tatsächlich waren die Besucher wohl sehr beeindruckt davon und sagen natürlich auch, naja, da sehe ich die Tiere so, wie sie wirklich sind. Nicht bei uns im Zoo hinter Gittern und Glasscheiben, wo eigentlich ein völlig falsches Bild vermittelt wird.
Ja, da sprichst du schon gerade was an. Am schönsten ist es natürlich, gell, wenn man so ein Gefühl dafür hat, wie verhält sich dieses Tier auch so in seinem natürlichen Lebensraum. Nur sind vielfach natürlich Lebensräume, Ökosysteme zerstört, ja, oder zumindest einfach durch menschliche Einwirkungen einfach sehr stark eingeschränkt. Wie tragt ihr denn da so mit eurer Arbeit zum einen Schutz, aber auch Erhalt einfach von Lebensräumen und Ökosystemen bei?
Ja, ganz wichtiger Aspekt dabei ist natürlich die Aufklärung, was jeder Einzelne beitragen kann, weil wir tatsächlich durch unseren Lebensstil, gerade hier im Westen, in Europa, natürlich auch in den USA, anderen entwickelten Ländern, sehr viel Zerstörung der Lebensräume beitragen. Und man darf nicht unterschätzen, tatsächlich einen riesigen Einfluss hat die Ernährung. Wie ernähre ich mich? Ist mein Essen gewonnen worden durch zum Beispiel Rinderzucht in Brasilien, für die eben dort der Regenwald abgeholzt wird, um Tierfutter anzubauen, wo früher Urwald war. Anderes Beispiel ist das bekannte Palmöl, wo in Asien auch riesige Plantagen angelegt waren, wo früher Naturräume waren. Tatsächlich kann da einfach jeder einen Beitrag leisten, schon alleine, wenn er seine Ernährung umstellt. Aber auch wichtig sind da natürlich wieder die politischen Entscheidungen, zum Beispiel, dass wir fordern, schädliche Subventionen, sei es für die Landwirtschaft oder die Fischerei, für die ja auch ein sehr großer Raubbau an unseren Meeren betrieben wird, zu stoppen. Um solchen Raubbau, sei es eben an Land oder auch im Wasser, zu stoppen.
Du beschäftigst dich ja vor allem mit Wilderei, Großwildjagd und illegalem Tierhandel. Den hattest du schon angesprochen und auch ein paar Beispiele genannt. Welche Tiere sind denn in diesen Bereichen besonders gefährdet und wie kann man sie schützen? Also zum einen vor Ort, aber eventuell auch mit von hier aus, sage ich mal, auch natürlich mit Konsumentscheidungen. Kannst du da ein paar Beispiele geben?
Tatsächlich ist es ein sehr breites Spektrum von Tieren, die durch den illegalen Wildjagd betroffen sind. Also von Elefanten und Nashörnern bis hin zu kleinen Reptilien, Fröschen, Papageien. Und Europa und insbesondere in Europa auch Deutschland sind ein sehr großer Absatzmarkt für Tierprodukte. Ich sage jetzt mal zum Beispiel auch Schlangenleder, Waranleder, aber auch für lebende Tiere, also gerade für den Heimtierhandel. Und da ist es uns natürlich auch sehr wichtig, aufzuklären, die Verbraucher, solche Tiere idealerweise nicht zu kaufen. Und wir setzen uns international dafür ein, dass Tiere, die bislang noch nicht international geschützt werden, geschützt werden. Außerdem unterstützen wir noch Projekte gegen Wilderei und illegalen Handel in verschiedenen afrikanischen Ländern, die dafür sorgen, dass eben kriminelle Tierhändler aufgegriffen werden, Tiere beschlagnahmt werden und auch die Handelsrouten zwischen Afrika und Europa oder auch zwischen Afrika und Südamerika unterbrochen werden.
Das klingt fast ein bisschen wie aus einer anderen Zeit teilweise, finde ich, ne? Weil im Grunde weiß doch jeder, dass Leder bestimmter Arten absolut nicht erstrebenswert ist, sondern dass wirklich Arten sind, die schützenswert sind. Wie beobachtest du das denn auch so in eurer Arbeit von Pro Wildlife? Jetzt seid ihr ja ein Vierteljahrhundert schon gegründet. Was hat sich da so verändert? Also gibt es da vielleicht auch Erfolgsgeschichten, die du teilen kannst? So ein bisschen Maßnahmen, die vielleicht besonders zielführend sind und waren oder Erfolge, auf die ihr besonders stolz seid? Aber schon auch die andere Komponente, gibt es irgendwie neue Herausforderungen auf dem Feld, mit denen man jetzt konfrontiert ist, die vor 25 Jahren vielleicht noch nicht so Thema waren?
Also es gibt tatsächlich viele Erfolge, wenn zum Beispiel Luxusmode-Marken auf Pelz von Wildtieren zum Beispiel verzichten, aber auch immer mehr Marken, die auf Schlangen oder anderes Reptilleder verzichten. auch Hersteller von Sportschuhen, die zum Beispiel auf Känguruleder verzichten. Das für die Fußballschuhproduktion wird das zum Beispiel verwendet. Aber gleichzeitig gibt es leider auch immer noch andere, die das weiter verwenden. Und es gibt auch immer wieder Rückschläge, wenn dann wieder neue Tierarten im Handel entdeckt werden und dann deren Felle, Leder oder andere Produkte Verwendung finden. Also tatsächlich, man hat echt oft das Gefühl, das ist aus einer anderen Zeit, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber dieser Konsum von Wildtieren, er verschiebt sich immer wieder, aber leider hat er immer noch nicht ganz aufgehört. Weiteres Erfolgsbeispiel ist zum Beispiel eben das Elfenbein, das immer weiter eingeschränkt werden konnte. Wir konnten auch mitbewirken, dass die EU mittlerweile sehr strenge Regeln gegen Elfenbein hat. Auch andere Länder wie USA und China und so weiter haben den Elfenbeinhandel verboten. Aber leider beobachten wir gleichzeitig auch immer wieder, wie es dann Bestrebungen gibt, international den Handel wieder anzukurbeln und bestehende Verbote zu lockern. Also man darf tatsächlich nie locker lassen und muss einen langen Atem haben, weil es einfach eine mächtige Industrie gibt, die da auch dahinter steckt und die natürlich starke finanzielle Interessen hat, die diesen Handel immer gerne wieder ankurbeln möchte.
Ja, du hast jetzt in dem Zusammenhang auch gerade China schon mal angesprochen. Also ist ja auch gut, dass die zumindest offiziell nicht mehr mit Elfenbein handeln, aber gerade so in der traditionellen chinesischen Medizin, das taucht ja auch immer wieder auf. So Stichwort Nashorn, Horn, immer ein bisschen komisches Wort und so weiter, die dann irgendwie als Heilmittel verkauft werden, obwohl sie überhaupt gar keine Wirkung haben nachweislich. Also ist ja toll, wenn man vor Ort Schutzprojekte einrichtet, wo das Nashorn dann lebt, aber auch in diesen Schutzgebieten dringen ja leider immer wieder dann Menschen ein, die trotzdem Nashörner jagen, die diese Hornentfernung eben nicht überleben und so weiter. Wie läuft es da mit der Aufklärungsarbeit? Habt ihr das Gefühl, dass sich da irgendwas tut oder wird es schlimmer oder gleichbleibend, also dass man einfach nicht mehr diesen Hokuspokus als Medizin verkauft?
Tatsächlich gibt es einige Aufklärungskampagnen in China und Vietnam, um über die negativen Auswirkungen des Handels mit Nashorn aufzuklären. Und tatsächlich gibt es da auch Erfolge. Also diejenigen, die teilgenommen haben an solchen Aufklärungsmaßnahmen, sagen dann auch, ja, sie sind jetzt viel besser informiert. Sie werden das nicht mehr kaufen. Allerdings ist da auch noch sehr viel vor uns, weil es natürlich einfach eine riesige Menge an Menschen gibt, die da aufzuklären sind. Da muss man immer dranbleiben. Und leider ist es auch so, dass in China der Konsum von Wildtierprodukten für die traditionelle Medizin zum Teil immer noch erlaubt ist und sogar staatlich gefördert wird. Also ein Beispiel sind Schuppentiere. Die werden also sogar in staatlichen Krankenhäusern, werden deren Schuppen eben als traditionelles Heilmittel noch eingesetzt. Und das ist also dadurch ein Handel, der also staatlich sanktioniert und legitimiert wird. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil diese Schuppentiere eigentlich international geschützt sind. Es gibt noch viele andere Tierarten oder Tiger zum Beispiel. Die werden jetzt in China, Vietnam und anderen Ländern in Zuchtfarmen gehalten, um dann ihre Knochen zu verwenden und sie eben auch als Heilmittel einzusetzen. Und am effektivsten wäre es natürlich, diese Verwendung von diesen Tierprodukten zu verbieten. Solange es noch erlaubt ist, wird es auch immer eine Nachfrage geben.
Ja, das heißt, solange es erlaubt ist, wird immer eine Nachfrage da sein. Es ist auch an jedem und jeder Einzelnen von uns, sich da einfach anders zu verhalten und dadurch dann einfach auch eine Veränderung mit anzustoßen. Was kann man denn aber jetzt für den Artenschutz noch so tun, außer das Erste, was einem wahrscheinlich einfällt, ganz klassisch, zu spenden? Hast du da vielleicht noch ein bisschen Futter für uns oder ein paar Inspirationen, die wir auch teilen können mit unseren Hörerinnen und Hörern?
Ja, tatsächlich. Also das Konsumverhalten ist schon ganz wichtig. Also keine Designertasche aus Reptilleder kaufen, keine Mütze mit Pelzbommel. Aber wie gesagt, auch ganz wichtig die Ernährung. Also eine Umstellung auf pflanzliche Ernährung hat riesige Auswirkungen nicht nur auf den Tierschutz, sondern auch auf den Naturschutz, weil einfach so viele Flächen verbraucht werden und man so einen negativen ökologischen Fußabdruck hat. Also wie gesagt, Ernährungsweise ist ganz wichtig. Natürlich Mobilität ist ein Riesenthema. Wie reise ich? Was mache ich für Flugreisen? Oder bleibe ich doch eben eher in der Nähe und reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Das hat einen großen Einfluss.
Ja, also fast auch so ein bisschen Alltagsverhalten, was du da ansprichst, das man ja immer wieder hinterfragen kann in allen Punkten.
Jetzt ist es ja so, dass Artenschutz auch definitiv Teil der Biodiversitätskrise, sage ich mal, ist. Also dass der Artenschutz natürlich vielerorts viel zu kurz kommt immer noch oder einfach aktiv gegengesteuert wird aus verschiedenen Ecken. Aber Biodiversitätskrise muss natürlich auch immer mit Klimakrise zusammen gedacht werden. Wie bemerkt ihr das denn so in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Also in welchem Ausmaß beeinflusst die Klimakrise auch noch den Artenschutz beziehungsweise das Artensterben auch und eben auch eure Arbeit?
Ja, es zeichnet sich ab, dass der Klimakrise einen immer größeren Einfluss auch auf das Artensterben haben wird. Paradebeispiel ist natürlich der Eisbär, dem die Jagdgebiete unter den Pfoten wegschmelzen, aber jetzt auch verheerende Feuer, zum Beispiel im Amazonasgebiet, vor einigen Jahren verheerende Brände in Australien, Dürren, Überschwemmungen. Es gibt unzählige Beispiele. Noch sind die Auswirkungen nicht so groß, wie man meinen könnte, aber es ist ganz klar, die Prognosen sind schlecht und sie werden immer größere Auswirkungen wird der Klimawandel auch auf die Arten haben. Und es ist ganz klar, dass beides auch zusammen gedacht werden muss und der Schutz des Klimas mit dem Schutz der Artenvielfalt Hand in Hand gehen muss, weil intakte Ökosysteme und auch Wildtiere eine wichtige Rolle auch spielen in der Speicherung von CO2 letztendlich.
Ja, ich denke da zum Beispiel direkt ganz klassisch an den Wale, ne, die wahnsinnig große Kohlenstoffsenken sind, weil sie eben so viel Kohlenstoff binden und dann am Ende ihres Lebens auf den Meeresgrund sinken und das CO2 dann im besten Fall eben in den Boden eingebaut wird und nicht wieder in die Atmosphäre entweicht.
Wale sind dann prima Beispiel. Und das andere Beispiel, wie große Tiere auch eine Rolle spielen können, sind Elefanten, also insbesondere Waldelefanten, die eine ganz wichtige Rolle beim Erhalt intakter Wälder in Zentralafrika spielen und tatsächlich für die Samenverbreitung wichtig sind und für die Vielfalt der Pflanzen und Bäume, die da wachsen. Und diese Wälder dann viel mehr CO2 speichern können, als wenn keine Elefanten da sind. Da gibt es also auch beeindruckende Studien dazu. Aber es sind natürlich auch die vielen ganz kleinen Arten, die dazu beitragen, intakte Wälder zum Beispiel zu erhalten. Das sind Pilze, das sind Flechten, Mikroorganismen oder auch Moore. Wird natürlich immer bekannter, wie wichtig die auch als CO2-Senken sind. Und ohne die entsprechenden Tierarten, die da leben und diese Ökosysteme auch instand halten, können diese Lebensräume ihre Rolle nicht mehr übernehmen. Also es muss tatsächlich Hand in Hand gehen. Jedes noch so kleine Tier spielt da seine wichtige Rolle im Rädchen. Und wenn dann eine Tierart aussterbt, dann gerät das Ganze natürlich ins Wanken.
Ja, also quasi auch wieder dieses Artenschutz ist natürlich auch Menschenschutz. Also selbst wenn man sagt, ach, ist mir jetzt relativ egal, ob der Eisbär überlebt oder nicht, ist ja auch immer nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen. Aber natürlich, wie du sagst, viele Ökosystemdienstleistungen, die eben nicht funktionieren, wenn das Artennetz nicht intakt ist. Und natürlich auch noch ein anderer Aspekt, der, glaube ich, zumindest in den letzten Jahren viel nochmal bewusst geworden ist, dass wir eben immer mehr Zoonosen riskieren, dadurch, dass wir in diese Räume eindringen, in die eigentlich kein Mensch eindringen sollte und viel zu engen Kontakt zu den Tieren haben. Das ist auch mal nochmal wichtig zu erwähnen, finde ich, dass es letztendlich auch wirklich um die Gesundheit und das Überleben der Menschheit geht und nicht nur all der anderen Arten, um die wir uns natürlich auch kümmern sollten.
Ja, Zoonosen sind ein ganz wichtiges Stichwort und wir setzen uns auch dafür ein, über Zoonosen, die Ausbreitung von Zoonosen aufzuklären, beziehungsweise wie man verhindern kann, dass solche Krankheiten von Tieren auf Menschen überspringen. Und umgekehrt funktioniert natürlich in die andere Richtung auch. Also wir haben zum Beispiel jetzt Unterstützung der Bundesregierung in verschiedenen afrikanischen Ländern darüber aufgeklärt, in welch engen Zusammenhang der Wildtierhandel mit der Ausbreitung von Krankheiten steht, indem dort zum Beispiel Wildfleisch konsumiert wird oder eben Wildtiere als Haustiere ganz eng Kontakt gehalten werden. Das erleichtert natürlich alles, das Überspringen von Krankheitserregern.
Ja, wir können hier jetzt leider auch bei vielen Dingen natürlich nur an der Oberfläche kratzen. Aber umso wichtiger, denke ich, dass wir alle uns sehr viel mehr mit dem Artenschutz beschäftigen und mit allem, was damit zusammenhängt. Denn gerade in dem Bereich wird ja auch immer sehr gerne diese Redewendung alles hängt mit allem zusammen verwendet. Ich glaube, das sollten wir jetzt immer mehr vor Augen führen. Also ganz lieben Dank dir, dass du uns heute da ein paar Einblicke gewährt hast. Und wir verlinken natürlich auf jeden Fall eure Website in unseren Shownotes, dass man sich da auch noch weiter informieren kann, was ihr so an Arbeit macht und wie man euch gegebenenfalls unterstützen kann. Hast du vielleicht noch irgendwie ein paar Tipps, wo Menschen sich hinwenden können, die sagen, boah, ich habe jetzt total Lust, vielleicht auch ein bisschen Zeit oder ein bisschen Geld übrig, um mich für den Artenschutz zu engagieren?
Wir haben auf unserer Webseite auch Verhaltenstipps, eben was jeder beitragen kann zum Artenschutz. Die kann ich auch gerne nachher nochmal verlinken.
Sehr gern.
Das wäre natürlich auch wirklich, was jeder im ganz Kleinen machen kann. Und ansonsten eben egal, ob man es jetzt in Afrika, Australien macht oder vor der eigenen Haustür, es gibt auch immer etwas, wo sich jeder Einzelne engagieren kann, wirklich so im praktischen Artenschutz. Sei es jetzt Wildtieren helfen oder auch den Lebensraum vor der Haustür halten oder gegen die Versiegelung des Moores oder der Wiese neben meinem Haus zu protestieren. Gibt es viele Einsatzbereiche.
Genau, es muss ja auch nicht immer nur der Schutz von Elefanten oder Gürteltieren sein. Wie wir zu Beginn sagten, ist natürlich auch ganz viel Artenschutz vor der eigenen Haustür möglich.
Genau.
Dann dir ganz lieben Dank nochmal und euch, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg und auch, dass ihr noch viele, viele Jahre in dem Bereich sehr viel erreichen könnt.
Ja, auch von meiner Seite.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass man natürlich zum Beispiel mit Spenden, was beim Artenschutz beisteuern kann. Natürlich gibt es auch andere Dinge. Also ihr kennt das, die üblichen Aktionen, über die wir auch schon gesprochen haben. Müll sammeln, gehen zum Beispiel gerade an den Küsten, ne? Diese Ocean Cleanup Days und so weiter, könnt ihr euch mal informieren. Das gibt es eigentlich auch regelmäßig überall entlang der Küsten oder auch entlang der Flüsse zum Beispiel. Ich glaube gerade am Rhein oder sowas, auch riesige Cleanup-Tage immer in Hamburg und so weiter. Also solche Dinge natürlich auch gerne immer bei den lokalen Organisationen schauen, vom Bund Naturschutz, vom NABU, vielleicht auch welche, die es nur bei euch in der Region gibt. Falls es nicht gibt, nichts gibt, gründet eure eigene Gruppe und sei es irgendwie, hey, wir bringen zweimal im Jahr irgendwie alle Kröten über die Straße oder sowas. Es muss nicht immer das ich muss die ganze Welt retten Ding sein. Aber wenn ihr nur ein paar Leben erleichtert und retten könnt, ist das schon mal eine große Sache. Und wenn ihr jetzt sagt, diese ganze internationale Artenschutzgeschichte interessiert mich aber auch total. Ich würde super gerne Löwenbabys in Afrika retten oder so.
Fühle ich.
Ja, sind natürlich süß. Aber man muss sagen, bei diesen internationalen, wir nennen es jetzt mal Artenschutzprojekte, sind halt leider viele davon keine echten Artenschutzprojekte. Da gibt es dann Geschichten, wir erschießen in freier Wildbahn eine Gepardenmutter, um die Kinder in eine Auffangstation zu bringen, damit ihr hier als Europäerin irgendwie ankommen könnt und die füttern könnt und sagen, euch einbildet, ihr hättet was Gutes getan. Ist natürlich auch verständlich, dass man da gerne helfen möchte, aber da muss man wirklich sehr genau schauen, sich überhaupt erstmal fragen, wie sinnvoll ist das überhaupt, wenn ich da tatsächlich als fachfremde Person hinreise? Wenn ihr zufällig Tierärztin seid oder so, ist das vielleicht nochmal ein anderer Schnack.
Ja.
Aber jetzt einfach mal für 4 Wochen nach Bali fliegen oder so, um da irgendwie, weiß nicht, ein paar Orang-Utan-Babys zu retten oder was auch immer.
Mhm.
Oder Schildkrötenprojekte oder so, gibt es auch ganz viel.
Ja.
Guckt da wirklich sehr, sehr genau hin. Was sind das für Projekte? Wie seriös sind die? Mhm. Und man muss auch dazu sagen, das hat wenig damit zu tun, Tierbabys zu kuscheln oder so. Also wenn ihr da wirklich echte, wertvolle Arbeit leisten wollt, dann sieht das meistens so aus, hier, ihr müsst halt die Gehege reinigen und Obst schnippeln oder sowas und habt überhaupt gar keinen Kontakt zu diesen Tieren, die sowieso ja so wenig vom Menschen wie möglich mitbekommen sollen, wenn sie im Anschluss wieder ausgewildert werden sollen, sonst funktioniert das Ganze überhaupt nicht. Also ja, ein bisschen von den eigenen Illusionen trennen und sich halt fragen, wie sinnvoll ist das wirklich und kann ich nicht vielleicht eher an gute Organisationen spenden und dann halt meinen eigenen Beitrag versuchen, eher vor der eigenen Haustür auch zu leisten.
Ja, Amen, wollte ich fast sagen. Wir hoffen, wir haben da heute ein bisschen aufgeklärt zu dem Thema und auch so unseren kleinen Beitrag geleistet. Und natürlich ist der Appell, wenn ihr euch dafür irgendwas engagiert, einsetzen möchtet oder spenden möchtet, hilft es natürlich ganz viel, wenn ihr das langfristig macht. Also nicht die einmalige Aktion, sondern wenn ihr euch da tatsächlich ein Stück weit committet und wie man eben, ich sag mal, die guten Organisationen, Einrichtungen erkennt, da gibt's auch nochmal eine Checkliste tatsächlich auf der Website, die
genau, von Pro Wildlife verlinken wir euch.
Genau. Habe ich tatsächlich auch gerade nochmal zu Rate gezogen. Ich bin nämlich seit ein paar Jahren schon mittlerweile Patin eines Orang-Utans. Das ist ein Hilfsprojekt, was zum einen sozusagen die Orang-Utans, die ja leider vom Aussterben bedroht sind, rettet, also in Auffangstationen bringt, die dort eben medizinisch versorgt insbesondere und wie durch so einen kleinen Reha-Prozess eigentlich führt, um sie auf ihre Auswilderung wieder vorzubereiten. Das dauert einige Jahre, das heißt, die brauchen tatsächlich einiges an Geld und da hilft es natürlich besonders, wenn man da dranbleibt und einfach regelmäßig sich beteiligt mit einer Spende. Und was ich so schön finde, ist eben die Kombination, wir hatten es im Interview auch, mit dem Schutz der Lebensräume, also wirklich mit dem Schutz des Lebensraums eben der Orang-Utan, des Regenwalds dort vor Ort. Da wird wirklich auch wieder aufgeforstet, da werden Torfmoor-Regenwälder renaturiert sozusagen und das finde ich tatsächlich einfach so eine ganz gute Kombination, weil im Grunde ja dadurch auch so die grüne Lunge der Erde erhalten wird oder zumindest nicht noch weiter zerstört.
Genau, also da gibt es tolle Projekte, keine Frage. Wenn ihr an sowas Interesse habt, ne, sonst schreibt wirklich mal eine seriöse Organisation an, wie zum Beispiel Pro Wildlife oder auch andere und fragt vielleicht auch einfach mal, welche Projekte sind denn sinnvoll zu unterstützen oder sowas. Das ist ja oft eben, wenn man da nicht so drin ist in dem Thema, gar nicht so leicht zu erkennen von draußen oder es wird halt, es sieht nach außen vielleicht schick aus. Man muss natürlich auch sagen, es gibt auch unfassbar viele Projekte, die eben keinen Social-Media-Auftritt haben oder sonst was, ne, die einfach im Stillen quasi über Jahrzehnte irgendwie sehr viel wichtige Arbeit leisten, ohne dass wir hier drüben im globalen Norden und so weiter überhaupt irgendwas davon erfahren.
Ja, da sagst du was. Falls ihr da vielleicht auch Tipps habt, die ihr teilen könnt mit uns oder mit den anderen Hörerinnen und Hörern, immer her damit. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns schreibt und eure Gedanken oder Inspirationen oder Ideen oder Tipps teilt. Und wir teilen jetzt tatsächlich auch noch was mit euch, nämlich unser Grünfutter und die Good News.
Ja, ich bin heute die mit dem Grünfutter. Ich bin wieder dran. Und ich habe was mitgebracht, das vielleicht und hoffentlich auch einige von euch schon gesehen haben. Falls nicht, aber hier nochmal die Empfehlung. Und zwar die Terra-X-Folgen mit Hannah Emde. Ich habe über sie schon mal gesprochen hier im Podcast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon mal über ihr Buch vorgestellt habe hier. Das heißt, also mein Buch sozusagen heißt Abenteuer Artenschutz. Es gibt mittlerweile eine neue Auflage davon, die ist irgendwie ergänzt, überarbeitet, aktualisiert, alles. Und die heißt jetzt Nachtschicht mit Aras. Warum? Weiß ich nicht, warum das Buch jetzt einen neuen Titel bekommen hat. Aber es ist, glaube ich, mehr oder weniger, also nicht ganz gleich, aber sehr ähnlich noch. Ist auf jeden Fall das, was ihr jetzt bekommen könnt. Also das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Falls ihr Hannah noch nicht kennt, sie ist Tierärztin, aber eben auch Artenschützerin. Deswegen passt das auch sehr gut zu dem Thema heute. Und genau, die setzt sich halt weltweit sowieso für Artenschutz ein mit ihrer eigenen Organisation. Nepada Wildlife kann man auch unterstützen, die zum Beispiel Umweltbildung machen in erster Linie. Aber sie selbst ist eben auch als Tierärztin tatsächlich unterwegs und hilft schon bei verschiedenen Projekten mitgeholfen auf Madagaskar, in Costa Rica, Guatemala, Borneo und so weiter. Und ja, mittlerweile ist sie eben auch Moderatorin bei Terra X. Die haben mittlerweile eine ganz schöne Varianz da drin, finde ich. Also sind jetzt einige Leute, die immer mal wieder so 2, 3 Folgen oder so zu irgendwelchen Gebieten machen, die denen halt liegen. Und bei Hannah, sie hat ja schon mal diese NDR-Doku-Serie gemacht, Hannah Goes Wild. Die hatte ich, glaube ich, damals auch schon vorgestellt. Kann man dich auch empfehlen. Also wo sie wirklich so als Tierärztin begleitet wird. Bei Terra X geht es jetzt, ne, ist halt mehr so dieses klassischere Terra X-Format, sage ich mal. Also sie fährt da irgendwie an tolle Orte und stellt das ein bisschen vor. Bisher gibt es 3 Folgen. Die kamen im April raus. Und genau, die erste Folge spielte in Anführungsstrichen. Das klingt ein bisschen komisch. Sagen wir, die erste Folge dreht sich um Thailand. Die fand ich tatsächlich besonders cool. Die heißt Thailand, der Wildnis zu nah? Fragezeichen. Und da geht es eben darum, dass man diese paradiesischen Badestrände hat, die natürlich voll sind mit Touris, dann die Megastädte und trotzdem auch sehr, sehr viel an Wildtieren eben. Und die Frage so, wie kann dieses Zusammenleben da gelingen? Wie schafft man es, dass sich eben Mensch und Tiere nicht ständig ins Gehege kommen? Und wie kann man beides quasi nicht so fortführen wie jetzt aktuell, aber irgendwie so in Einklang bringen, ja, dass man weder den Tieren wahnsinnig viel wegnimmt, noch alle Menschen vertreibt sozusagen. Aber die Folge fand ich spannend. Und die zweite, da geht es um die Galapagos-Inseln.
Ja, die fand ich so toll.
Ja, Inseln der Freaks. Genau, fand ich auch ganz lustig. Da geht es halt, ne, darum, dass die auf den Galapagos-Inseln eben diese sehr seltsamen Tiere rumlaufen. Also natürlich die riesigen Schildkröten, die kennen wir, glaube ich, alle. Aber auch so Vögel mit blauen Füßen, also die intensiv blauen Füßen. Die fand es auch richtig crazy aus. Winzig kleine Pinguine und so weiter, die da eigentlich gar nicht leben sollten. Also ja, wie so ein kleines Kuriositätenkabinett quasi. Und wie das alles zustande kommt, warum es diese Tiere dort gibt, das erfahrt ihr halt in der Folge. Also die war auch cool. Ich muss gestehen, die dritte habe ich noch nicht geschaut. Die steht bei mir jetzt aber ganz oben auf der Liste auch. Da geht es um Gabun in Afrika. Und da geht es eben darum, ist das überhaupt noch ein intaktes Paradies sozusagen, in dem Menschen und Tiere eben auch im Einklang leben können? Oder wie ist da die Lage sozusagen? Und Gibt es überhaupt noch irgendwie echte Wildnis, sage ich mal? Das ist ja immer mehr die Frage. Gibt es noch irgendwas, wo Menschen noch nicht eingedrungen sind und alles Mögliche verändert haben? Und ich finde tatsächlich, also ich mag Terra X ja eh gerne. Ich glaube, wir beide, ne?
Sehr.
Bin da schon voll die Zielgruppe. Aber hier finde ich halt besonders diesen starken Fokus auf die Tiere so spannend. Mhm. Also ich finde, Terra X kann ja manchmal auch so ein bisschen abdriften, so, oh, guck mal hier, schöne Landschaft. Und das lenkt dann ein bisschen davon ab, dass eben auch viel nicht so schön ist in diesen Ländern. Und hier hat man eben eine Mischung aus beidem, ne? Es ist halt so, oh, staunen und wie toll. Aber gleichzeitig eben auch, guck mal hier, um diese Tiere müssen wir uns eben auch besonders kümmern. Und das sind die Probleme und so weiter. Und Hanna sagt halt auch immer, das ist so ihr Terra X-Motto, alles hängt mit allem zusammen, was sie auch schon zu Beginn sagte. Und genau, das versucht sie eben immer darzustellen, wie diese Beziehungen, Abhängigkeiten quasi funktionieren und was wir als Menschen vor allem da leisten müssen. Und ich habe gesehen auf Instagram, gerade ist sie oder war sie in Kanada zum Dreh.
Ah, wie schön. Das ist ja auch so ein bisschen mein Herzensziel.
Ja, genau. Möchte ich auch unbedingt mal hin. Und genau, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also ich schätze mal, dass dann auf absehbare Zeit mal wieder vielleicht hoffentlich auch direkt 3 Folgen kommen. Und zumindest eine davon wird scheinbar in Kanada spielen.
Ihr werdet es von uns erfahren. Genau. Wir beobachten das wie ein Luchs.
So. Genau.
Sehr cool. Ja, tolle Empfehlung. Also kann ich mich nur anschließen und das unterstreichen, lohnt sich wirklich sehr.
Und was hast du uns noch mitgebracht als gute Nachricht?
Ich habe was ganz Tolles mitgebracht und ich möchte an der Stelle einfach mal hinausschreien, Gratulation, und zwar nach Bremen. Hat man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel, aber die Stadt wurde jetzt kürzlich erst ausgezeichnet und zwar mit dem sehr prestigeträchtigen Titel Best Organic City bei den EU Organic Awards. Und damit ist jetzt wirklich ein Spotlight, wenn ihr so wollt, auf Bremen gerichtet und zeigt eigentlich, wie sich Bremen fast so ein bisschen unterm Radar, ehrlicherweise, für Nachhaltigkeit einsetzt.
Mhm.
Ganz konkret hat das Ganze begonnen 2015, wo Bremen sich eben als Biostadt engagiert hat. Was heißt das jetzt genau? In Bremen selbst setzt man auf ökologische Landwirtschaft und fördert das auch ganz massiv. Und da ist wirklich dieser Sektor enorm gewachsen. Und dadurch hat sich auch einfach das Angebot von Bio-Lebensmitteln so deutlich erhöht. Und die werden eingesetzt, und das finde ich tatsächlich das Coole daran, in Kitas, in Schulen, Krankenhäusern vor Ort. Und mittlerweile sind so ungefähr 2,9 Millionen Mahlzeiten pro Jahr auf Biobasis. Und auch das regionale Bio-Catering wächst ohne Ende. Also es ist tatsächlich ein Feld, was immer weiter ausgebaut werden soll. Und jetzt natürlich finde ich eine total coole Auszeichnung für Bremen. Also wirklich ein richtig schöner Erfolg, der ja auch sozusagen die Gesundheit der Bremerinnen und Bremer, aber auch das Engagement für die Umwelt nochmal unterstützt. Also alle profitieren davon. Und das finde ich irgendwie richtig cool, dass man sich da als Stadt auf so einen Weg macht.
Total. Also lustigerweise gibt es hier in Lüneburg auch dieses Ansinnen quasi, eine Biostadt hier draus zu machen. Und man sollte meinen, in Lüneburg wäre es ein bisschen leichter. Also die sind ja schon relativ linksgrün hier, sage ich mal. Und man hatte den Eindruck so, ja, das sollte eigentlich easy gehen. Aber tatsächlich ist das gar nicht so einfach. Es ist auch eine sehr kleine Gruppe. Ich muss gestehen, ich war auch schon länger nicht bei den Treffen, weil ich irgendwie auch diverse andere Dinge natürlich auf dem Zettel habe. Aber es geht alles sehr langsam voran. Und mit der Politik so, ja, also da sind ein paar Leute, die sagen, ja, okay, könnte man mal machen. Es ist aber auch das Problem, zumindest hier in Niedersachsen ist das scheinbar so, dass sowas wie Schulbespeisung zum Beispiel, dass die Schule das selbst entscheidet. Also da kann man nicht von oben einfach sagen, hier, das setzen wir jetzt durch, es ist plötzlich alles Bio oder so. Also da ist sehr viel Überzeugungsarbeit gefragt. Und dann immer dieses, ja, dann ist das ja aber alles so teuer. Und wie machen wir das dann? Und gar kein leichtes Projekt tatsächlich, obwohl es ja so wichtig wäre, wie du sagst, gerade so dieses Kantinenessen, Mensa und so weiter. Da kann man halt, sag ich mal, eigentlich mit verhältnismäßig wenig Aufwand sehr viel erreichen.
Ja, total.
Also ein guter Ansatzpunkt, aber...
Ja, und ja auch ein relativ großer Hebel, weil es einfach genau. So viele Menschen betrifft und gerade auch einfach dann, sag ich mal, die dann damit aufwachsen, also einfach die künftigen Generationen schon so direkt mit einbindet. Und das finde ich tatsächlich irgendwie einfach so einen total coolen Ansatz.
Ja, also umso besser, dass so eine große Stadt wie Bremen sich da jetzt so verdient drum gemacht hat schon.
Das ist aber interessant, dass du das sagst, weil Bremen hat sich eben durchgesetzt gegen 2 Hauptstädte, gegen Madrid und gegen Lissabon, was ich schon echt stark finde.
Auf jeden Fall.
Ja.
Sehr cool.
Ja.
Hoffen wir, dass viele andere deutsche Städte nacheifern.
Ja, total.
Zum Beispiel München. Ich glaube, München ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht.
Ja, München ist tatsächlich als Biostadt unterwegs, ich glaube schon seit... vielleicht sogar 10 Jahre länger.
Ja, wie gesagt, es ist ein schwieriger Prozess.
Ja, genau, es dauert.
Also auch das was, wo ihr euch natürlich immer gerne einbringen könnt. Also Biostadt-Initiativen entweder gründen oder halt mal gucken, ob es sowas bei euch vor Ort schon gibt. Auch immer eine gute Sache, die auch dem Artenschutz dient.
Haben wir heute gelernt.
Ernährung ist ein wichtiger Punkt.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Dann sind wir damit am Ende. Hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen aus der Folge. Wie gesagt, lasst uns gerne wissen, wenn ihr Tipps für uns habt, wenn euch irgendwas besonders bewegt hat. Teilt das gerne auf den gängigen Kanälen. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, wir hören uns wieder in 14 Tagen.
Genau, bis dann. Tschüss.
Ciao.